Herzlich willkommen zu unserem Finanzcoach im August 2025. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Herbstplanung ist im vollen Gange. Wir merken dieses Jahr bereits im August, dass die Jahresschlussorganisation bei Ihnen beginnt. Vielleicht ist es dem schlechten Wetter geschuldet, dass Sie sich schon so viele Gedanken über Geldanlage, Altersvorsorge und Co. machen. Wenn Sie bereits jetzt wissen, dass Ihr Jahrestermin bei uns noch aussteht, melden Sie sich gerne bereits jetzt. Wir haben gestern bereits die ersten Termine für Dezember vergeben. Und auch mit den Vorträgen und Webinaren geht es bald wieder los. Wir werden mit zwei externen Live-Vorträgen in Unternehmen und Organisationen starten. Am 1. Oktober beginnt dann der Herbstkurs Finanzen im Griff. Hier gilt noch bis Ende August der Frühbucherrabatt. Am Mittwoch, den 19.11.25, findet das nächste kostenfreie Follow-up-Meeting für alle Absolventinnen von Finanzen im Griff statt. Und am 9.10.25 ist dann wieder extra Kühnzeit. Wir haben einige spannende Aspekte zum Thema Altersvorsorge gesammelt unter dem Titel Wohlstand im Ruhestand, Altersvorsorge clever gestalten, freuen wir uns auf Sie. Es gibt zwar eine Aufzeichnung, aber live ist es doch immer am schönsten. Wir merken hier, dass unser Kontingent immer enger wird, sichern Sie sich daher gerne frühzeitig Ihren Platz. Und um was geht es sonst noch in diesem Podcast? Die Trumpsche wilde Zollwelt, unsere Meinung zu Nettopolicen, Kennzahlen von ETFs und eine Geschenkidee runden unseren Finanzcoach ab. Wir grüßen Sie aus dem jetzt fast schon wieder sommerlichen Westerstede. Ihre Stefanie
und Markus Kühn.
Schauen wir uns als erstes die Märkte jetzt im August an. Was machen die Zinsen und die Anleihemärkte, Markus?
Ja, die Renditen bewegen sich in den letzten Monaten in einer Seitwärtsbewegung zwischen 4,2 und 4,6% bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Am Freitag fiel dann die Rendite dieser Anleihen um 16 Basispunkte auf 4,22%. Die 2-jährige fiel sogar um 27 Basispunkte. Stärkere Rückgänge bei kurzfristigen Anleihenrenditen als bei langfristigen führen grundsätzlich zu einer steileren Zinsstrukturkurve, die typischerweise als Folge einer lockeren Geldpolitik entsteht oder, und das war hier wohl der Fall, bei einer zu erwartenden wirtschaftlichen Abschwächung. Denn Hintergrund des deutlichen Renditeabfalls war der enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Nur 73.000 neue Stellen, zudem eine massive Abwärtskorrektur der Prognosen für Mai und Juni um insgesamt 258.000 Stellen. Das war der größte Rückgang seit 1979, ohne jetzt die Corona-Pandemie-Effekte. Dies verstärkte dann auch Spekulationen auf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Die Märkte rechnen nun mit mindestens 2 Senkungen um je 0,25% noch in diesem Jahr. Die erste wird schon für die nächste Fed-Sitzung am 17. September eingepreist.
Ja, und in der Eurozone bleibt ja eine weitere leichte Lockerung des Leitzinses wahrscheinlich.
Genau. Zinssenkungen können zwar positiv für den Aktienmarkt sein, bei dem Ganzen darf man aber auch nicht vergessen, dass die Geldpolitik der Notenbanken kein Allheilmittel ist, denn Notenbanken können nicht gleichzeitig Konjunktur beleben, Refinanzierungslasten verschuldeter Staaten senken, der Inflation entgegenwirken und auch noch den Arbeitsmarkt stützen.
Bei den Aktien sah es im Juli eher recht gut aus. Der S&P 500 legte 4,9% zu. Was hat die Welt sonst noch gemacht?
Ja, auch andere Indizes wie der MSCI All Country World, der hat 4% zugelegt, der MSCI Europe 0,7% oder der MSCI Asia ohne Japan mit 5,3% schlossen im Juli positiv ab. Insbesondere der zuvor gebeutelte Technologiesektor war in den letzten 3 Monaten innerhalb dieses MSCI All Country World Index besonders erfolgreich mit Zuwächsen von rund 23%. Die Gewinnmeldungen der US-Unternehmen haben Anfang August die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, aber dennoch zeigen sich ein paar Anzeichen für ein schwächeres Wachstum der US-Ökonomie.
Am Anfang habe ich es ja schon angesprochen, die Zölle, die Trumpsche Zollwelt ist nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor, ein Hauptthema an den Märkten. Zuletzt hatten sich die Märkte ja gefreut, dass alles nicht so schlimm gekommen ist, wie Donald Trump angekündigt hatte. 15% Importzoll scheinen jetzt die neue Welt zu sein. Dass es vorher im Schnitt nur 2-3% waren, wird derzeit einfach weitgehend ignoriert. Aber was hat es in den anderen Ländern gegeben?
Ja, es gibt ja weiterhin höhere Belastungen bei vielen Ländern wie der Schweiz mit 39%, Kanada 35%, Brasilien 50%. Gestern gab es 50% Einfuhrzoll für Indien. Und auch die 15% für Europa sind ja noch nicht in trockenen Tüchern. Dann gibt es noch China, dem Trump immer wieder weiter mit drastisch höheren Zöllen droht. Also überall wackelt es auf der Zinsfront und es wird spannend, wann sich die auf jeden Fall höheren Zölle auch in höheren Preisen und damit höheren Inflationsraten niederschlagen. Schon vor rund 100 Jahren, 1930, haben die Republikaner versucht, die USA mit dem sogenannten Hawley-Smoot-Zollgesetz protektionistisch abzuschotten. Dass dies nicht funktioniert hat, wusste schon der Lehrer in einem unserer Lieblingsfilme Ferris macht Blau aus dem Jahre 1986. Seine Erklärung zu diesem Gesetz haben wir im Newsletter verlinkt und auch unten in den Shownotes. Saisonal gelten die Monate August und September statistisch als schwächere Börsenmonate. Aus charttechnischer Sicht wäre eine Korrektur möglich, wenn die Aufwärtsbewegung, die wir derzeit sehen, nach dem Sturz, den es am 1. August gegeben hat, kein höheres Hoch mehr ausbilden könnte. Das wäre also beim S&P beim Hoch von 6.427 Punkten scheitern würde. Beim gleichgewichteten S&P 500, in dem also alle Werte gleich gewichtet sind, sogenanntes Equal Weight, hat sich so ein niedrigeres Hoch bereits ausgebildet. Das zeigt, dass im normalen S&P 500 die Aufwärtsbewegung vor allem von den großen Playern getragen wird, ja, die ja auch über gute Zahlen berichtet haben.
Beim DAX bleibt dann noch abzuwarten, ob er die 24.639 Punkte übertreffen kann oder die Unterstützung bei rund 23.400 Punkten nach unten durchbricht. Die Charts finden Sie wie immer in der Printausgabe des Newsletters, die Sie auch gerne auf unserer Homepage abonnieren können. Schauen wir uns noch das Erdöl an.
Ja, da plant unter anderem Saudi-Arabien, seine Produktionskürzungen ab September vollständig zurückzunehmen. Die OPEC Plus will auch wieder die Produktion im September erhöhen. Dies sowie ein paar Konjunktursorgen drücken zuletzt die Preise. Langfristig, meinen einige Brancheninsider, bleibt die Nachfrage jedoch stark. Kurzfristig könnten aber die von Donald Trump in Aussicht gestellten Strafzölle gegen Käufer von russischem Öl, das betrifft ja dann insbesondere China und Indien, zu Preissteigerungen führen. Er hat dafür ja Russland eine Frist für eine Feuerpause im Ukraine-Krieg bis morgen Freitag gesetzt. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
Beim Gold haben wir eine Seitwärtsbewegung schon seit April. Und zwar pendelt der Preis zwischen 3.200 und 3.400 Dollar. Was sind die Faktoren für diese Seitwärtsbewegung?
Ja, es sind die weitgehend bekannten Inflation, politische Unsicherheit, aber auch mögliche Stagflation, die ja immer wieder im Raum steht, also weniger Wachstum bei höherer Inflation, die Goldnachfrage weiterhin treiben können. Maßgebliche Preistreiber sind dabei auch weiterhin die Zentralbanken Chinas und anderer Länder, die ihre Goldreserven kontinuierlich erhöhen, um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Heute zumindest war die Feinunze Gold, das sind 31,1 Gramm, bei einem Preis von 3.380 Dollar. Das ist fast doppelt so viel wie Anfang 2023. Da hat die Unze 1.823 Dollar gekostet. Die Jahresperformance, sogenanntes Year-to-Date von Gold, beträgt beachtliche 27,2%.
Und ähnlich gut sieht es ja auch bei den Kryptowerten in diesem Jahr aus.
Ja, zumindest in der Year-to-Date-Performance, da konnte Bitcoin 22% zulegen, Ethereum 10,9%, nur Solana fiel um 22,3%. Der Juli war grundsätzlich für Kryptowährungen sehr stark, denn und Bitcoin markierte auch neue Höchststände. Zum Monatsstart August, als das mit diesen Arbeitsmarktdaten war, kam es jedoch zu Rücksetzern. Der Bitcoin-Kurs fiel zunächst um rund 6% auf rund $112.000 ausgelöst, eben durch diese schlechten Zahlen und die Marktunsicherheiten rund um das Zollthema. In solchen unsicheren Zeiten fließt Kapital oft in als sicherer geltende Anlagen wie Anleihen oder auch Gold zu Lasten von Aktien und Krypto. Außerdem zeigen historische Daten, dass das dritte Quartal eines Jahres in der Regel das Quartal mit der schwächsten Performance für Bitcoin ist. Dabei ist der August statistisch auch oft der schlechteste Monat im dritten Quartal. Aktuell steht Bitcoin jedenfalls bei rund $115.000.
Warum wir keine Nettopolicen empfehlen und auch sonst keine Lebens- und Rentenversicherung. Vielleicht sind Sie auch schon über diesen Begriff gestolpert oder haben es gar empfohlen bekommen. Die Nettopolice. Nettopolicen, auch als Honorartarife bekannt, sind Versicherungsverträge, meistens Lebens- oder Rentenversicherungen, bei denen keine Abschlusskosten in den Vertrag eingerechnet sind. Im Gegensatz zur klassischen Police, bei der der Vermittler durch Provisionen vergütet wird, zahlt der Kunde bei der Nettopolice direkt ein Honorar an den Vermittler oder Berater. Das klingt auf den ersten Blick fair und transparent und hätte fast von uns kommen können. Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich Fallstricke, die Sie kennen sollten.
Ja, und was sind die Vorteile, zumindest auf dem Papier?
Ja, Sie haben keine versteckten Abschlusskosten. Die eigentliche Police ist also wirklich kostengünstiger. Die Transparenz ist auch höher. Der Kunde sieht sofort, was er für Beratung und Produkt bezahlen muss. Die Renditechancen sind bei geringeren Kosten theoretisch natürlich besser, aber es wird dabei natürlich gerne vergessen, dass das Honorar auch gezahlt werden musste. Und das ist in diesen Berechnungen dann oft nicht inkludiert.
Und was sind die kritischen Punkte oder auch die Risiken dabei?
Das Honorar gleicht verdächtig oft der ungefähren Höhe der üblichen Provision. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Außerdem, das Honorar bleibt auch bei einer Kündigung. Viele Vermittler verlangen ein pauschales Honorar von mehreren tausend Euro direkt zu Beginn. Kündigt man in den ersten Jahren, würde man bei der Bruttopolice anteilig auch die Provision erstattet bekommen. Nicht separat, aber eben über den Rückkaufswert. Bei einer Nettopolice passiert das nicht. Der Kunde unterschreibt sogar, dass er im Fall einer Kündigung nichts erstattet bekommt. Die BaFin hat diesen Punkt kürzlich ebenfalls bemängelt, ebenso wie die oft offenbar mangelhafte Beratung und Bewertung des Kundennutzens. Ja, und last but not least, die angeblich bessere Rendite berücksichtigt eben oft das in den Tausendern liegende Honorar meistens eben nicht. Aber ob Honorartarif oder Bruttotarif, eine Lebens- und Rentenversicherung bleibt ein teures und inflexibles Produkt. Wir halten es so gut wie immer für ungeeignet. Haben Sie bereits Verträge abgeschlossen, empfehlen wir immer eine Prüfung. Aber besonders Altverträge sollten nicht leichtfertig aufgelöst werden, wie es leider auch oft empfohlen wird, damit der Kunde etwas Tolles Neues beim neuen Berater abschließen kann. Viele andere Verträge sind aber bei genauem Blick ein Kostengrab und da gilt dann das Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. PS, die oftmals angebrachten Vorteile im Hinblick auf die Steuern bei fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen werden auch gerne von immensen Kosten aufgefressen. Viele unserer Mandanten fragen uns immer, wie suche ich denn eigentlich einen ETF richtig aus? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen die wichtigen Kennzahlen für eine ETF-Auswahl einmal zusammen. Diese gehören ja für Anleger mittlerweile zum Standardanlageinstrument. Sie sind kostengünstig, transparent und bieten Zugang zu nahezu allen Anlageklassen und Regionen. Doch nicht jeder ETF ist gleich. Die folgenden Kriterien und Kennzahlen, die Markus Ihnen gleich vorstellt, können Ihnen bei der Auswahl helfen.
Ja, da haben wir zunächst mal die Gesamtkostenquote, auch Total Expense Ratio, TER, genannt. Die gibt die jährlichen Betriebskosten als Prozentsatz des Fondsvermögens an. Sie ist ein guter erster Vergleichswert. Je niedriger, desto besser. Dann gibt es aber auch die laufenden Kosten. Die umfassen noch weitere Posten, zum Beispiel Transaktionskosten innerhalb des Fonds. Sie liefern damit ein realistischeres Bild der tatsächlichen Kostenbelastung Für langfristige Anleger sind niedrige Kosten grundsätzlich ein entscheidender Renditetreiber. Ein weiteres Kriterium, was Sie sich anschauen können, ist das Fondsvolumen und das Alter des Fonds oder ETFs. ETFs mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro gelten als stabiler und haben geringere Schließungsrisiken. Eine längere Historie erleichtert zudem die Performance-Analyse. Sie können sich also anschauen, wie der über einige Jahre gelaufen ist. Dann eine weitere Frage, die Sie stellen können, ausschüttend oder thesaurierend. Ausschüttende ETFs zahlen Dividenden und Zinsen direkt an den Anleger aus. Thesaurierende reinvestieren die Erträge. Ausschüttungen können für regelmäßiges Einkommen sorgen. Thesaurierungen sind bequemer für den langfristigen Vermögensaufbau. Sie müssen sich nicht überlegen, wo lege ich wieder an. Bei diesen thesaurierenden Fonds kommt man jedoch um die Vorabpauschale nicht herum. Dann gibt es die sogenannte Replikationsmethode. ETFs können den Zielindex, beispielsweise irgendeinen Aktienindex oder so, vollständig physisch nachbilden, also alle Werte kaufen. Sie können es aber auch optimiert physisch replizieren, dann wird nur eine Auswahl repräsentativer Werte gekauft. Oder ganz synthetisch das Ganze machen, dann werden über Derivate die Wertentwicklung abgebildet. Physische Replikation ist für viele Anleger transparenter. Die synthetische Abbildung kann aber Vorteile bei schwer zugänglichen Märkten oder bei gewissen steuerlichen Aspekten bieten. Volatilität und Maximum Drawdown sind weitere Kriterien, die Sie sich anschauen können. Die Volatilität misst, wie stark der Kurs eines ETFs im Zeitablauf schwankt. Je höher die Volatilität, desto größer die möglichen kurzfristigen Wertschwankungen. Der Maximum Drawdown zeigt den größten prozentualen Wertverlust innerhalb eines bestimmten Zeitraums und verdeutlicht, wie stark der ETF in einer Schwächephase eingebrochen ist. Beide Kennzahlen helfen also einzuschätzen, wie robust ein ETF in turbulenten Marktphasen ist und ob das Risiko dieses Fonds oder ETFs zum eigenen Anlageprofil passt.
In kühnscher Sache ein paar kleine Hinweise. Wir führen weiterhin eine Warteliste, da wir für unsere Bestandsmandanten weiterhin eine sehr gute Erreichbarkeit sichern möchten. Lediglich alle KursteilnehmerInnen von Finanzen im Griff erhalten auch kurzfristig einen Termin als Neumandanten. Wer Interesse an einer Aufnahme in die Mandantenkartei hat, meldet sich bitte per Mail mit seinem Anliegen bei uns. Noch ein kleiner terminlicher Hinweis: vom 1.9. bis 8.9. ist das Büro geschlossen. Und für meinen Aufenthalt in Füssen kann ich noch 2 Termine in der Zeit vom 27.10. bis 30.10. anbieten. Ja, und last but not least kommen wir zu dem Punkt, das finden wir gut. Und da haben wir in diesem Monat eine Solarlampe, und zwar die Solarlampen von Sonnenglas. Zu meinem Geburtstag habe ich von meinem Bruder und seiner Partnerin diese wirklich, wirklich tolle Solarlampe bekommen. Es ist nicht nur einfach irgendeine Solarlampe, sie erfüllt alles, was sie für mich braucht. Sie ist nämlich super hell, die meisten, die ich bisher hatte, waren nicht hell genug, denn ich lese sehr gerne abends draußen. Sie sieht auch sehr schön aus, das Glas kann man immer ein bisschen dekorieren. Das Foto dazu finden Sie in der Printausgabe. Was jetzt aber das Besondere ist, weil es gibt natürlich viele schöne Artikel auf der Welt, das produzierende Unternehmen Sonnenglas bietet nicht nur ein die Nachhaltigkeit förderndes Produkt an, nämlich eine Solarlampe, sondern sie ist in ihrer ganzen Organisation der Nachhaltigkeit in sozialer wie in ökologischer Hinsicht verpflichtet. Wenn Sie also Ihre Außenbeleuchtung erweitern möchten oder ein besonderes Geschenk suchen, sehen Sie sich diese wirklich sehr schönen Lampen in verschiedenen Formen an. Ja, damit sind wir schon am Ende für diesen Monat. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder dabei sind. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.